So, da sind wir wieder zurück aus der Weltmeisterschaftspause. Willkommen bei Hand aufs Herz. Ja, Dänemark ist Weltmeister geworden. Das ist ja eine Riesenüberraschung. Und die deutsche Mannschaft hat leider die nächste Medaille nach den Olympischen Spielen verpasst. Die Handball Bundesliga hat auch direkt wieder losgelegt. Und ich denke, dass wir vor einer Wahnsinnsrückrunde stehen. Das sieht momentan nach Hochspannung aus in allen Tabellenbereichen. Und wir haben heute einen der absoluten Shootingstars dieser HBL-Saison zu Gast. 22 Jahre jung, U21-Weltmeister von 2023 und aktuell, Achtung, der sechstbeste Torjäger der gesamten Daikin-Handball-Bundesliga. Der Mann feiert also in dieser Saison seinen Durchbruch. Auf der einen Seite schwäbisch bescheiden und bodenständig und gleichzeitig sehr selbstbewusst und cool. Und zum Glück hat ihn sein Vater nicht aus dem Haus gelassen, bevor er Käsespätzle, das schwäbische Nationalgericht, selbst kochen konnte. Und ebenfalls zum Glück hat Bob Hanning mit anderen zusammen verhindert, dass unser Gast seinem starken Heimweh zunächst in Berlin nicht erlegen ist und frühzeitig wieder in die schwäbische Heimat flüchtete. Ein Gespräch mit vielen unterhaltsamen kleinen Anekdoten, ein hochinteressanter Einblick in die Nachwuchsarbeit der Füchse Berlin. Es war einfach, ja, spannend und sympathisch, mit einem der Jungstars des deutschen Handballs zu plaudern. Hand aufs Herz, Folge 123 mit Tim Freihöfer. Viel Spaß! So, aktuelle Saison. Was habe ich aufgeschrieben? 115 Tore, Nummer 6 der Torjägerliste aktuell in der Handball-Bundesliga, Wurfquote über 80%, 7-Meter-Quote 83%, höchster HPI aller Linksaußen. Statistisch gesehen spreche ich heute also mit dem aktuell besten Linksaußen der Handball-Bundesliga. Widerspruch?
Statistisch nein, aber wahrscheinlich allgemein gesehen ja. Da gibt es auf jeden Fall ein, zwei, drei, vier bessere vielleicht.
Herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Tim Freihöfer, freue mich sehr. Hab dich jetzt ein bisschen überfallen. Ist ihm gleich unangenehm gewesen. aber es läuft ganz gut gerade, oder? Für dich persönlich.
Ja, auf jeden Fall. Also die Hinrunde war echt für mich perfekt. Und ich versuche, das Ganze aufrechtzuerhalten und das Leistungsniveau ja, den Berliner Füchsen anzupassen.
Ich finde, das gelingt dir ganz passabel. In der also wir sitzen hier Montag früh, 8.30 Uhr, am Tag nach dem Füchse-Heimspiel gegen Potsdam. In der wunderschönen Geschäftsstelle der Füchse Berlin mit traumhaftem Blick auf den Gendarmenmarkt. Also das kann ich echt jedem empfehlen, hier mal vorbeizugucken. Ich weiß nicht, wenn man hier klingelt, ob man mal kurz reingucken darf, aber der Blick auf den Gendarmenmarkt. Das war ja gestern ein recht gemütlicher Auftakt für euch jetzt in eine sehr heiße Rückrunde gegen ja, den kleinen Bruder, sage ich mal, den Kooperationspartner Potsdam. Ihr habt mit 17 Toren Unterschied gewonnen. Wie hast du dann dieses Spiel gestern erlebt? Auf der einen Seite, ihr kennt ja die Jungs alle bestens. Ja, du hast ja in Potsdam gespielt. Ihr trainiert zum Teil zusammen und dann ist es halt ein Wettbewerbsspiel. Wie geht man damit um? Wie ist dir das gelungen?
Ja, es ist auf der einen Seite irgendwo auch ein bisschen komisch. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel von Maxim Orlov, ist einmal ein sehr guter Freund von mir. Mhm. Und auf einmal begegnet man sich auf der Platte, aber ja, irgendwo ist es dann auch ja, die Aufgabe von uns Spielern, das abzuschalten für die 60 Minuten. Und das ist uns ja auch gestern sehr gut gelungen. Ich finde, wir haben eine wirklich richtig gute erste Halbzeit gespielt. Potsdam hat kaum Lösungen gefunden. Wir haben sehr viele einfache Tore gemacht und dann auch in der zweiten Halbzeit den Vorsprung nicht zu verwalten, sondern auszubauen, war für uns auch wichtig.
Das hat mich echt beeindruckt. Ich meine, klar, ihr wart haushoher Favorit als Tabellenzweiter gegen den Letzten, der noch keinen Punkt geholt hat, aber man muss ja auch die Umstände sehen. Eure beiden Weltmeister zum Beispiel, Matthias Gitzel und Lasse Andersson, die sind am Freitag erst gekommen, ja, und die haben ordentlich gefeiert, wie ich stark vermute. Und das sind ja nun mal eure beiden absoluten Schlüsselspieler oder zwei der absoluten Schlüsselspieler. Keine große Vorbereitung und es hat sofort wieder total geklickt. Hast du das so erwartet?
Ja, also die zwei Trainingseinheiten, die wir gemacht haben zusammen, waren echt überraschend ordentlich, weil, ja, wie du ansprichst, wenn man dann eine Weile nicht zusammen gespielt hat, die Nationalspieler alle in einem anderen System unterwegs waren teilweise. Ja, da müssen sich dann auch die Kleinigkeiten wieder ein bisschen finden, aber das hat wirklich richtig gut geklappt gestern. Und ja, Matthias und Lasse, wenn die ihre Leistung auf die Platte bringen, dann ist das absolute Weltklasse.
Was sind das eigentlich für Maschinen? Ja? Ich meine, nochmal, du spielst eine Woche zuvor das WM-Finale und dann kommst du zurück, 2 Tage vor dem ersten Spiel nach Berlin, und dann geht's gegen Potsdam, und das ist jetzt natürlich überhaupt nicht respektierlich gegenüber Potsdam gemeint, aber du musst es ja erstmal im Kopf hinkriegen, aber die sind sofort wieder irgendwie da, als wäre nichts gewesen, beide 7 Tore. Was kannst du dir von den beiden abgucken? Ich meine, du erlebst sie ja nun tagtäglich.
Ja, also dieses Weltklasse-Format Woche für Woche abzurufen, diese Konstanz im Spiel, aber auch, was ich sagen muss, sie gehen mit uns jungen Spielern unfassbar gut um, sie helfen uns bei allem auf dem Spielfeld, geben Tipps, sind nicht genervt, wenn mal irgendwas nicht klappt, sondern glauben auch an den Weg, den wir hier gemeinsam machen wollen. Und das sind wirklich Dinge, die einem sehr helfen, wenn man das Gefühl hat, dass die absoluten Führungsspieler auch hinter einem stehen und ja, dich unterstützen sozusagen.
Also wir bewundern ja alle die Dänen, ja, und ärgern uns auch ein bisschen, dass die so gut sind. Also ich meine jetzt, was die Nationalmannschaften betrifft. Dieses Mindset, das haut mich immer wieder um. Ja. So eine Mischung aus totalem Fokus, absoluter Überzeugung und dann aber auch selbst im höchsten Stress, im wichtigsten Spiel einer Lockerheit, kann man dann nicht ein bisschen was irgendwie zu uns rüber transportieren? Oder ist das nicht auch was dich beeindruckt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal, die Tiefe des Kaders ist natürlich auch sehr beeindruckend, wenn ich überlege, dass Lasse Andersson nicht immer dabei war. Und ich meine, er wäre in fast allen Nationen, wahrscheinlich in jeder anderen Nation gesetzt. Ist das schon brutal. Aber ja, also wenn ich sehe, wie oft Matthias auf dem Spielfeld lacht und einfach Spaß hat, und ich finde, es verkörpern die Dänen aktuell einfach Spaß am Handball und sind einfach unfassbar brutal. Ein Tempospiel, was, glaube ich, seinesgleichen sucht in der Handballwelt. Ja, und das macht einfach auch dann schon Spaß zuzuschauen, auch wenn man sich mal wieder einen anderen Weltmeister wünschen würde.
Tut den Füchsen auf jeden Fall ganz gut, glaube ich, dass die beiden da mit dabei sind. So, jetzt steht er aktuell in der Bundesliga auf Platz 2. Champions League seid ihr auch noch gut im Rennen. Was wird es bis zum Ende der Saison für euch? Was habt ihr für einen Plan? Sag nicht, dass ihr da nicht drüber redet in der Kabine.
Ja, so blöd es klingt, aber ich denke, so wie wir es ja jetzt auch schon angesprochen haben, unsere 2 absoluten Leistungsträger hatten einfach ein wirklich sehr, sehr langes Turnier im Januar. Dazu kommen jetzt noch 2 Verletzungen am Kreis aktuell. Das heißt,
Marcinic, Max Dari und ja, Lukas Herburger.
Genau, deshalb ist Marcinic auch Alleinunterhalter aktuell im Kreis. Ja, es wird auch darauf ankommen, wie fit alle bleiben, wie der Kader zusammenbleibt, und ja, aber dann wollen wir, glaube ich, schon um alle Titel mitspielen. Ich denke, in der Champions League haben wir noch die Chance auf Platz 2, dann würden wir das Achtelfinale überspringen und direkt ins Viertelfinale reinrutschen. Das sind 2 Spiele weniger.
Bob hat da auch gestern die ganze Zeit von gesprochen, dein Chef, ja, rund ums Spiel. Habt noch 4 Gruppenspiele, die werdet ihr wohl alle gewinnen müssen. Das bedeutet auch, ein Auswärtssieg in Vesprem müsste dann damit dazukommen.
Nichts ist unmöglich. Wir hatten sie ja auch schon im Heimspiel kurz davor, einen Punkt abzuknabbern, aber ja, deshalb. Und ich denke, in der Liga ist alles offen. Ich glaube, auch die wenigsten hätten gedacht, dass Kiel so eindeutig gegen Magdeburg gewinnt.
Brutales Statement.
Ja, es ist, es kann in der Liga wirklich alles passieren. Es klingt immer so blöd, aber es ist halt einfach nun mal so. Es kann jeder jeden schlagen, von dem her. Aber klar, wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen.
Das war jetzt natürlich alles sehr diplomatisch ausgedrückt. Das verstehe ich auch total. Trotzdem, ich versuche mich jetzt mal in dich reinzuversetzen, wenn ich dann so auf die Tabelle gucke und wenn ich einfach auch sehe, dass es gibt einfach keine Übermannschaft in dieser Saison, wobei die Melsunger schon echt brutal stabil stabil sind, das muss man, finde ich, respektieren und auch jetzt wieder super gestartet sind, aber die haben ja auch ihre Verletzungsprobleme, Magdeburg hat Probleme, also du kannst ja gerade durchgehen, Flensburg hat Probleme. Ertappt man sich da nicht dann auch manchmal dabei, wenn man sagt, hey, wir haben echt eine richtig gute Chance, dieses Jahr Deutscher Meister zu werden. Wie geil wäre das eigentlich?
Ja, klar. Die Möglichkeiten und die Chancen sind ja auf jeden Fall da. Aber ich sag mal, in meinen ersten zwei Jahren jetzt bei den Profis hier bei den Füchsen standen wir eigentlich relativ oder jedes Jahr relativ gut da zum Jahresstart. Und dann hat man schon auch davon gesprochen, oh ja, jetzt ist vielleicht dieses eine Jahr. Und am Ende hat es dann doch nicht geklappt. Und deswegen finde ich, ist das schon wichtig, dieses Mindset auch zu haben, von Woche zu schauen. Mhm. Weil man dann, ja, die Enttäuschung wiegt dann doch ein bisschen mehr, wenn man sagt, oh, jetzt haben wir diese Chance wirklich einfach extrem vertan. Aber klar, natürlich, ich meine, jeder spielt bei den Füchsen, um einen großen Titel zu holen irgendwann.
Aber das ist ja dann quasi schon so ein ganz wichtiges erstes Learning, ja, aus deinen ersten Profijahren, wie du sagst, ja, mehrfach in einer guten Position gewesen, ist dann, also was die Meisterschaft betrifft, zweiter, dritter ist ja alles andere als schlecht, aber den allerletzten Schritt konntet ihr noch nicht gehen, also ganz klarer Fokus auf die Arbeit Woche für Woche, ja, alles andere hilft einem wahrscheinlich dann nicht weiter. Ja.
Ja. Das stimmt.
Naja, die Träumereien sind ja trotzdem erlaubt, zumindest im Geheimen, oder?
Ja.
Champions League, weil wir es gerade schon angesprochen haben, deine erste Champions League-Saison, ja, die erste für die Füchse seit vielen Jahren. Wie ist das so, Champions League-Spieler zu sein?
Ja, es ist natürlich ein Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Ich sage immer, ich habe früher immer die Videos geschaut, die besten Tore oder die besten Paraden von der Champions League. Und jetzt selber damit dabei zu sein, Spiele zu machen, Spielzeit zu bekommen, Tore zu werfen, ist schon was Besonderes. Sich mit den Besten wirklich jede Woche zu messen, es macht einfach unfassbar viel Spaß.
Und ihr spielt noch in Vesprem, haben wir auch gerade schon thematisiert, in dieser wahnsinnigen Halle.
Ja.
Kommt dir jetzt schon die Gänsehaut, wenn du dir das vorstellst?
Ja, also diese rote
Halle.
Du hast
noch nie in Vesprem gespielt, vermute ich jetzt, oder?
Tatsächlich, also mit den Profis noch nicht. Wir haben zweimal mit der Jugend ein Turnier in Vesprem gespielt gehabt. Da war die Halle okay gefüllt.
Das wird was anderes sein
jetzt in der Champions League. Das wird nochmal hoffentlich auch eine ganz andere Stimmung. Aber das sind natürlich auch Hallen, das macht einfach unfassbar viel Spaß. Ja, ist nicht umsonst in ganz Europa gefürchtet, wenn da ja der Kessel kocht. Aber man fährt da ja dann schon auch hin, um zwei Punkte zu holen.
Also ihr habt die höchsten Ziele auch in dieser Saison und ihr seid überall noch gut mit dabei, außer Pokal. Das hat, glaube ich, wehgetan, ne? Das Ausscheiden bei den Rhein-Neckar-Löwen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir waren letztes Jahr im Final Four und wollten es auch, ja, dies Jahr wieder sein, haben eine wirklich richtig gute erste Halbzeit bei den Löwen gespielt gehabt und dann in der zweiten Halbzeit den Faden verloren und die Löwen sind halt immer stärker geworden und ja, dann konnten wir das Ruder leider nicht mehr rumreißen.
Wie hast du denn die eben zu Ende gegangene Weltmeisterschaft verfolgt?
Ja, natürlich die deutschen Spiele alle geschaut, aber drumherum tatsächlich gar nicht mal so viel, weil ja für mich ist auch einfach wichtig, mal ein bisschen abzuschalten vom Handball, nicht immer Handball zu schauen, sondern die Freizeit auch mal mit anderen Dingen zu nutzen, Freunde zu treffen oder was weiß ich was. Die Viertelfinalspiele habe ich tatsächlich noch gesehen gehabt mit Max Benecke zusammen. Ja, aber sonst habe ich versucht, auch ein bisschen den Kopf frei zu bekommen.
Warst du sehr enttäuscht, dass du nicht mit dabei warst? Gab ja durchaus ein paar, die gesagt haben, du hättest es verdient gehabt.
Ja, ich habe es ja schon mal gesagt gehabt. Natürlich war ich enttäuscht. Ich glaube auch, weil ja, dass man als Leistungssportler ja immer nach den höchsten Zielen ja den hinterherjagt. Deswegen hätte ich mich natürlich sehr gefreut, da dabei zu sein. Aber ich habe davor auch noch kein Länderspiel gemacht. Die anderen beiden sind seit Jahren dabei. Von dem her habe ich da schon ja irgendwie eine leise Vorahnung gehabt, dass das so kommen wird. Und das war ja auch alles gut so und waren ja auch vertretbare Gründe.
Ich finde es trotzdem völlig in Ordnung, wenn man sagt, dass man enttäuscht ist. Ja? Ich meine, genau wie du sagst, du bist Leistungssportler und du hast deine Leistung gezeigt. Und dann kann man ja gleichzeitig trotzdem auch die Leistung der anderen respektieren. Ja? Und so ist es jetzt gewesen. Ich glaube allerdings schon, da bin ich mir relativ sicher, ohne jetzt persönlich mit ihm darüber gesprochen zu haben, dass dich Alfred Gislason auf dem Zettel hat. Ja? Da wäre eine Weltmeisterschaft in 2 Jahren zum Beispiel hier in diesem Land. Fernziel für dich?
Ja, Fernziel
Mittelfristiges Ziel.
würde ich jetzt nicht sagen.
Klares Ziel, wie auch immer du das nennen magst.
Aber ja, natürlich. Ich hätte mega Bock drauf. Wir haben ja mit der U21 das Glück gehabt, hier schon eine Heim-WM zu spielen.
Da kommen wir noch drauf zu sprechen
Genau.
heute.
Und da waren die Hallen auch schon voll, die Stimmung überragend. Ich war 2019 bei 2 Spielen in der Halle, meine ich. Da war auch schon wirklich richtig geile Stimmung und das macht natürlich einfach Spaß.
Bei der letzten Heim-WM der Männer. Jetzt hast du zumindest, das ist dann der Vorteil, hast ein bisschen Urlaub gehabt, oder? Was hast du gemacht? Warst du zu Hause?
Ja,
Im
genau.
Schwäbischen?
Ich war.
Ey, der Mann spricht. Also glasklares Hochdeutsch, wenn man es nicht weiß.
Ja, genau. Ich war im schönen Schwabenland 2 Wochen bei der Familie, Freundin
Die
besucht.
lebt noch dort.
Ja, genau. Die lebt noch dort. Der Plan ist, dieses Jahr zusammenzuziehen hier in Berlin, aber aktuell noch zu Hause. Ja, bisschen den Kopf frei bekommen bei der Familie, schön bei Oma essen gehen. Das sind für mich die Dinge, die ich wirklich sehr genieße, wenn ich dann mal nach Hause komme. Diese Ruhe, die Familie. Es geht nicht immer um Handball, es geht auch um die Familie, um Freunde, wie es denen geht. Das genieße ich dann doch schon sehr.
Was gibt's dann da zu essen bei der Oma?
Oh, ganz.
Linse mit Spätzle.
Naja, Oma kann schon fast alles.
Gibt's das auch? Die schwäbische Nationalspeise.
Ja, gibt es tatsächlich auch. Ich bin jetzt kein allzu großer Fan da davon.
Oh.
Deshalb gibt es bei Oma immer eigentlich Schnitzel mit Kartoffelbrei, Semmelknödel und noch Soße da dazu und Salat.
Schnitzel mit Kartoffelbrei. Also Wiener Schnitzel oder wie?
Ja.
Panierte Schnitzel mit Kartoffelbrei und Semmelknödel.
Ja.
Ist das eine ganz spezielle Freihöfer-Kombination?
Ja, die Oma kocht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Bei Oma gibt es gefühlt alles: Kartoffelsalat, Maultaschen,
Ah.
alles, was ich mir dann wünsche, wenn ich mal nach Hause komme, gibt es dann von der Oma gekocht, ja.
Ja, wir kommen, ich fürchte, man hört es aus demselben Kulturkreis und natürlich dann. Sind wir natürlich auch kulinarisch eng beieinander.
Der gleichen Küche zugewandt, ja.
Nur ganz kurz, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast. Freundin ist noch auch dort in der Gegend. Also das ist, um das mal geografisch einzuordnen, gehört eigentlich alles in den zweiten Teil, aber wir sind hier nicht so. Reutlingen, Pfullingen, das kennt man natürlich auch so vom Hörensagen. Wie hieß es nochmal, du hast mir vorhin gesagt?
Liechtenstein.
Liechtenstein, ganz genau.
Ja.
Also nicht das Liechtenstein,
Land,
nicht das Steuer-Liechtenstein, sondern
ja, sondern die
der Ort
Gemeinde.
Liechtenstein. Deine Freundin wohnt noch dort und die kommt jetzt dann im Sommer oder wie habt ihr das geplant? Was macht sie?
Genau, die schließt jetzt dann die Ausbildung zur Immobilienkauffrau ab und will dann hier studieren anfangen in Berlin und ja, wollen uns hier dann eine gemeinsame Zukunft erstmal aufbauen.
Cool.
Ja.
Wie schwierig ist es im Moment über die Distanz?
Oh, das geht. Klar, man sieht sich nicht so häufig. Jetzt war ich ja zu Hause. Sie kommt jetzt nächste Woche hoch. Aber das passt schon alles ganz gut aktuell. Wir genießen die Zeit, wenn wir Zeit miteinander verbringen können und wissen ja dann, dass wir in Zukunft uns ja jeden Tag sehen und darauf freuen wir uns.
Klingt nach einer guten Perspektive.
Auf
Du, jetzt sind
jeden
wir schon
Fall.
eingetaucht quasi in dein Leben, so wie wir es ja üblicherweise im zweiten Teil bei Hand aufs Harz machen. Da gehen wir gleich richtig rein und wollen wissen, wie es so ist, im Schwäbischen aufzuwachsen. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Ich gebe mir Mühe. Ganz kurze Pause. Und weiter geht's bei Hand aufs Harz mit Tim Freihöfer, geboren 2002 im wunderschönen Reutlingen. Löwe von Sternzeichen.
Ja.
Ebenfalls. Aufgewachsen in Liechtenstein. Und wie, also Ober-Unterhausen, das ist ja der Verein dann, für den du gespielt hast, ist das, sind das Ortsteile von Liechtenstein? Oder
ja, genau. Das, vorstellen? Das sind Ortsteile von Liechtenstein. Also die Gemeinde Liechtenstein besteht aus den Teilen Honau, Holzelfing und Unterhausen. Und Unterhausen war früher noch unterteilt in Oberhausen und Unterhausen. Das waren auch tatsächlich zwei Vereine früher. Also da wurden auch schon einige Schlachten geschlagen.
Donnerwetter, die dich gestählt haben.
Das war tatsächlich vor meiner Zeit, aber aus Erzählungen kenne ich das, dass da anscheinend sehr hitzige Duelle gab.
Wie war das Leben dort als Kind? Was hat dich geprägt?
Das Leben dort war wirklich schön. Ich bin
am Rande der Schwäbischen Alb übrigens.
Genau.
Also auch landschaftlich echt cool. Das weiß ich ganz sicher.
Ja, ich hatte eine wirklich sehr, sehr schöne Kindheit. Sehr entspannt, konnte viel mit Freunden machen. Hatte eigentlich alle meine Freunde im Ort damals. Bin relativ früh zum Handball gekommen. Meine Schwester hat schon Handball gespielt. Und da bin ich durch sie eigentlich dann so ein bisschen auch zum Handball gekommen. Wir haben beide dann noch parallel Tennis gespielt, weil meine Mutter ihrer Familie tennisverrückt ist.
Aha.
Und daher haben wir beide noch Tennis gespielt. Das haben wir parallel gemacht zum Handball, bis wir so 13 waren. Und dann hat das Ganze begonnen mit den Auswahlmannschaften und alles. Und dann musste man sich entscheiden, was man macht.
Weißt du, jetzt hast du mir quasi den Querpass gespielt. Den muss ich jetzt verwerten.
Hi Timmy. Ich würde sagen, bei uns hat sich in der Kindheit schon eigentlich alles immer ums Handball gedreht. Lag vielleicht auch mitunter daran, dass unsere Handballhalle in unserem Heimatdorf keine 100 Meter von uns entfernt war. Aber bei dir hat das Handballspielen nicht in der Halle aufgehört, sondern hat auch daheim weiter stattgefunden. Ich erinnere mich, glaube ich, an locker über 101 gegen 1 Handballmatches daheim in deinem Kinderzimmer oder bei uns im Wohnzimmer, die ich leider alle kläglich verloren habe. Aber der Moment, als ich mir dann mal so richtig dachte, aus dir könnte mal was werden, war, als ich mit 8 Jahren den Tischkickerball aus Versehen durch unsere Glashaustür geworfen hast. Schon in so jungen Jahren hast du deinen starken rechten Arm unter Beweis gestellt, wie du es mittlerweile in der Bundesliga machst. Aber Spaß beiseite, dass mein kleiner Bruder tatsächlich mal mit 15 vor mir auszieht, hatte ich so nicht erwartet. Aber Timmy, ich bin unfassbar stolz auf dich, vor allem, weil ich dein ganzes Leben lang schon miterlebt habe, wie hart du an deinem Traum arbeitest, Handballprofi zu werden. Genau. Und ich schicke dir ganz liebe Grüße aus deinem Heimatdorf und wir sehen uns ganz bald. Tschüss!
Ja, vielen Dank. Das war deine Schwester.
Ja.
Und da war ja eine Menge mit drin. Wo fangen wir denn an? Was waren das für 1-gegen-1-Spiele? Wie viel älter ist sie als du?
2 Jahre älter. Ich will gar nicht wissen, wie sehr ich ihr auf die Nerven gegangen bin früher.
Inwiefern?
Ich war einfach schon immer sportverliebt. Ich konnte Tag und Nacht Handball, Tennis, ich musste immer irgendwas machen. Sie war da eher ein bisschen anders, hat auch gern Sport gemacht, aber nicht in der Art und Weise, wie ich das gemacht habe. Dann als jüngerer Bruder fordert man dann gern die ältere Schwester hinaus, mal ein paar Handballduelle zu spielen.
Du hast sie quasi zum Sport gezwungen.
Sozusagen, ja.
Aber sie hat mitgemacht.
Ja, zum Glück. Sonst hätte ich ja auch niemanden gehabt. Vielleicht noch meine Eltern, aber ja, die sind leider handballerisch nicht so begabt. Und meine Schwester, würde ich sagen, schon.
Hat es dein Wettkampfeifer schon entfacht?
Ja, Natürlich, tatsächlich war ich schon sehr früh sehr ja, wettkampforientiert und auch sehr, wollte eigentlich immer gewinnen, egal was wir gespielt haben an Spielen. Von dem her, ja, klar, vielleicht hat es auch in mir nochmal ein bisschen mehr geweckt.
Was war da nochmal mit diesem Ball durch die Tür, also durch die Glastür?
Ja, da hatten wir einen kleinen Disput am Tischkicker und mir hat das nicht so ganz gepasst und dann ja, ist sie weggelaufen und ich war so stinkig, ich habe diesen Tischkickerball hinterher gefeuert und dann zum Glück nicht getroffen und
Ihr
ihr
hinterhergefeuert.
hinterher gefeuert und der ist dann in die Glastür rein und da waren dann 2 von 3 Scheiben kaputt.
Kleiner Hitzkopf.
Ja.
Okay, aber das fand ich aber cool, wie sie das quasi transformiert hat, ja, und deinen beeindruckenden Wurf da schon
Ja,
erkannt hat, ja.
genau.
Hervorragend. Wie bist du eigentlich zum Handball gekommen? Weil du gerade gesagt hast, deine Eltern waren jetzt nicht so
Ja,
handballbegeistert.
so wie es meine Schwester gesagt hat, die Halle war einfach unweit weg. Sie hat dann schon Handball gespielt gehabt und war dann auch in dem Freundeskreis drin. Und bei mir dann auch viele Freunde zu dem Zeitpunkt schon Handball gespielt und ich wollte auch unbedingt. Und dann war noch unser Nachbar, war noch Trainer. Ja, und dann kam einfach die Lust dahin zu gehen und seitdem her bin ich geblieben beim Handball.
SG Ober-Unterhausen war dein erster Verein. Habe ich das richtig erkannt?
Absolut.
Du, bei mir steht ab 2006, kann man mit 4 schon Handball spielen?
Ist die Frage, ob man das Handballspielen nennen kann. Ich war auf jeden Fall freitags in der Halle und habe irgendwelche Bälle durch die Gegend geworfen und alles Mögliche. Dadurch, dass meine Schwester da schon mit drin war,
Okay.
durfte ich dann auch mit vorbeischauen. Und ja, es war wirklich, kann man jetzt nicht Handballspielen nennen, aber ja, die ersten Kontakte da mit dem Ball, bisschen koordinierter rumwerfen, bisschen die Beine unter Kontrolle bekommen, so war der Plan.
Und ich meine, normalerweise ist es ja so, die ersten Jahre macht man halt einfach, ohne groß drüber nachzudenken, man hat Spaß dabei. Wie war es für dich? Wo war der Punkt, wo du gemerkt hast, ui, ich kann das ja eigentlich ganz gut, vielleicht besser als andere?
Ja, ich würde mal sagen, als ich für die Auswahlmannschaft gesichtet wurde,
Wann war das?
das müsste so mit 12, ich würde sagen, das war so mit 12, 13 gesichtet worden bin. Und für meinen Jahrgang damals und dann der Stützpunkttrainer angerufen hat und gesagt hat, du darfst mit den 2 Jahre älteren, also mit dem Jahrgang 2000, hier zum Länderpokal fahren. Und dann lief der Länderpokal wirklich gut. Und da habe ich dann so eigentlich das erste Mal gemerkt, okay, du bist schon nicht so schlecht. Das könnte mal was werden. Es ist zwar noch ein sehr weiter Weg, aber da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, ich möchte das leistungsorientiert angehen und ja, meine Chance nutzen, wenn ich sie bekomme.
Ich habe gelesen auf der Homepage, dass sich die SG Ober-Unterhausen auch die Labradore nennt.
Die Labrador.
Was ist das denn? Das stand
Das
da.
wäre mir neu.
Ist dir das neu?
Das wäre mir tatsächlich neu.
Dann habe ich das, also ich war auf der Seite und dachte, was ist denn das? Muss ich dich gleich mal fragen. Möglicherweise habe ich da auch was falsch verstanden. Okay, also wir sind ja hier bei Hand aufs Herz immer sehr froh, wenn wir frühe Zeitzeugen und Zeitzeuginnen mit reinnehmen können. Und ich habe da noch eine.
Hallo Timmy. Ja, eigentlich kennen wir uns schon seit wir kleine Kinder sind und haben auch schon viel zusammen erlebt, da wir beide in der gleichen Handballhalle groß geworden sind. Und irgendwann haben sich unsere Wege dann getrennt. Du spielst jetzt in Berlin, ich in Göppingen. Und wie es der Zufall manchmal so will, haben wir Silvester 2023 dann zusammen gefeiert in unserem Heimatort in Unterhausen. Und seit diesem Abend gibt es ein Lied, das mich tatsächlich immer an dich erinnert. Und für alle, die denken, der Mann hat keine Ahnung von Musik, beim Hitster-Spiel hat er als Jüngster am Tisch nach genau einer Sekunde das Lied Believe von Cher aus den 90er Jahren erkannt. Das war bei uns dann ein Running Gag und die Geschichte will ich hier jetzt auch gar nicht weiter ausführen, wie der Abend weiterging. Du kannst den Leuten das ja noch erzählen und hinzufügen, wie du das Lied vor deiner alten Handballhalle performt hast. Aber um zurück zum Wesentlichen zu kommen, du kannst stolz auf dich sein, was du bisher erreicht hast im Handball. Und ich freue mich persönlich auf die nächsten Jahre, auf deine Entwicklung und das alles weiter zu verfolgen. Schick dir ganz liebe Grüße aus Göppingen und bleib, wie du bist.
Ja, vielen Dank an Lea Neubrander. Sie hat es ja selbst gesagt, Spielerin bei Frische auf Göppingen im Moment. Und da hat er gerade zu Boden geguckt die ganze Zeit. Ich glaub, da ist irgendwas Spektakuläres passiert. Du kommst aus der Nummer nicht raus. Sie wollte es nicht erzählen, jetzt bist du dran. Was war da los?
Ja, also erstmal, um das chronologisch sauber zu machen, kam der Kontakt zu Lea irgendwann einfach wieder übers Handball zustande. Und seitdem haben wir auch regelmäßigen Kontakt, stehen auch im Austausch, über Handball natürlich. Dann kam es dazu, dass wir uns entschieden hatten, Silvester zusammen zu feiern. Und um die Zeit bis 0 Uhr ein bisschen zu überbrücken, haben wir Hitster gespielt. Das ist ein Spiel, wo man Lieder erraten muss. Am besten noch Titel und Interpreten und das so zeitlich einordnen. Meine Musik, die ich gern höre, sind eher so 90er und die jungen 2000er und davor auch. Und
90er, das hast du doch noch gar nicht gelebt.
Ja, habe ich auch nicht, aber ich fand die Musik schon immer.
Ja, gib mal ein, zwei Beispiele.
Oh ja, also so Belief und Cher läuft schon relativ häufig. Oasis läuft schon.
Oasis?
Ab und an. Genau, und dann, dadurch, dass ich das Lied schon ein paar Mal gehört hatte, wusste ich auch, von wem es ist und wie es heißt. Und als dann der Refrain losging, wusste ich sofort, von wem es ist. Und seitdem ist das so ein kleiner Running Gag. Ja.
Sehr gut. Und wie ging es dann weiter? Jetzt wird es ja noch spannend. Mit der Performance und
ach so,
der Verlauf
des
Abends?
Ja,
hat er versucht, die Ausfahrt zu kriegen vorzeitig.
Der Verlauf des Abends war sehr witzig und sind wir dann zusammen heimgelaufen und auf dem Heimweg war ich so gut gelaunt, dass ich mich dazu entschieden habe, das Lied noch einmal zu performen.
Sehr zur Freude der Anwohner.
Sehr zur Freude der Anwohner und vor allem sehr zur Freude meiner Schwester und Lea natürlich.
Die haben sich gut unterhalten gefühlt offensichtlich.
Die hatten Spaß, ja.
Hervorragend. Also du bist dann 2016 eins weitergezogen und hast beim VfL Pfullingen gespielt. Das ist ja für Handball-Insider alles andere als ein unbekannter Name. Pfullingen hat sogar mal Bundesliga gespielt.
Genau, ja.
3-4 Jahre, weiß es nicht mehr ganz genau. Anfang der 2000er. Ja. Rolf Brack, ja. Dr. Rolf Brack, der Legendäre, war damals Trainer. Axel Kromer hat damals zum Beispiel
Gaugisch gespielt. Hat auch noch...
Gaugisch, Markus Gaugisch, heutiger Frauenbundestrainer. Und Pfullingen war natürlich schon auch in der Jugend vermute ich mal eine andere Nummer als dein Jugendclub. Ja. War das dann ein erster Schritt Richtung Leistungshandball oder wie muss ich das verstehen?
Also um es auch mal zu sagen, tatsächlich habe ich mich für den Schritt nach Pfullingen nur entschieden gehabt aus schulischen Gründen, weil ich in Pfullingen seit der 5. Klasse die Realschule besucht hatte und da dann in der 9. Klasse war und in die 10. gekommen bin. Es gab damals schon die Möglichkeit, nach Berlin zu gehen, tatsächlich.
So früh.
Der erste Kontakt kam damals schon.
Moment, das war dann im Jahr 2016?
Ja.
Mit 14?
Mit 14 war das, ja. Aha. Nach dem Länderpokal mit den 2000ern bin ich das erste Mal mit Berlin in Kontakt gekommen. Und ja, aber für mich hat es damals aus schulischer Sicht und auch mit den Umständen, dass zu Hause dann so weit weg ist, einfach keinen Sinn gemacht. Und das hat Bob damals auch verstanden.
Hat er sich gemeldet bei euch?
Ja, also das lief damals über einen Verein ab quasi. Und dann ist der, über einen Verband ab und dann ist der Verband auf mich zugekommen, glaube ich. So müsste es gewesen sein. Und ich habe mich damals dann aus schulischen Gründen für Pfulling entschieden. Und ich würde es jedes Mal wieder machen, weil damals hatte ich alles, was ich gebraucht habe zu der Zeit. Ich durfte montags mit der Drittligamannschaft trainieren.
Wie alt warst du da?
14, 15,
also,
sowas.
Also 14, 15-Jähriger mit den Männern trainiert, Dritte Liga?
Ja, also im Wurftraining. Da war montags immer Wurftraining und Athletik. Und ja, und genau, und damals gab es noch die JSG Echertz-Erms, die bestand aus den zwei Vereinen VfL Pfulling und der TV Neuhausen.
Da hast du auch ein Jahr gespielt danach, oder?
Danach nicht, das ist quasi in dem Jahr passiert. Also das ist quasi, die JSG Echertz-Erms war die Jugendspielgemeinschaft der beiden Vereine. Und da habe ich in der B- und A-Jugend damals gespielt. Und die haben zu der Zeit auch noch A-Jugend-Bundesliga gespielt.
So, also dann warst du eh schon auf der höchsten Jugendebene unterwegs und warst optimal versorgt. Aber das versuche ich mir jetzt gerade schon nochmal vorzustellen, wenn man 14 ist und dann meldet sich Bob Hanning. Und ich meine, dieses Jugendinternat der Füchse, Füchsetown, die Jugendarbeit hier, auch wie das wirklich gelebt wird, das ist ja schon, glaube ich, ein Sehnsuchtsort für ganz viele junge Handballer. Wie war das damals für dich, als dieser Anruf kam oder dieser Kontakt, diese Anfrage?
Ja, also ich kann mich noch dran erinnern, tatsächlich hatte Volker damals auf einen Anrufbeantworter gesprochen.
Volker Zerbe?
Ja, Volker Zerbe.
Der hier ja auch
unweit hier sitzt.
Auf der Geschäftsstelle arbeitet, habe ich schon gesehen vorher.
Ja. Genau, und dann bin ich heimgekommen und mein Papa meinte, er hat eine Nachricht für mich. Und dann habe ich das erste Mal gehört. Und ja, dann kam so der Kontakt mit Berlin. Dann war ich auch hier, ich glaube, vier Probetage, wurde ich eingeladen, konnte vorbeischauen mit meinem Papa gemeinsam. Ja, war wirklich extrem schön. Und so kam damals der erste Kontakt sozusagen, ja, nach Berlin.
Aber das hat dich dann schon stolz gemacht, auch vermutlich an der Stelle. Oder ich meine, das ist ja dann schon echt ein ganz klares Signal. Okay, ich bin wahrscheinlich gar nicht so schlecht und es könnte interessant werden auch. Also, oder gab es da diese Gedanken, ich will mal Profi-Handballer werden, gab es sie dann schon in dem Kontext oder sind die da erst entstanden oder erst später?
Ja, auf jeden Fall doch. Also die waren da auch schon da. Aber ja, zu dem Zeitpunkt war es einfach halt auch noch nicht der richtige Schritt für mich, was ich einfach mit meinen Eltern auch so beschlossen hatte. Und ja, irgendwo braucht man auch einfach eine gewisse Grundabsicherung und die hat mir halt in dem Fall der Realschulabschluss gebracht. Und deswegen, ja, wollte ich zwar trotzdem Profi-Handballer werden, aber irgendwo muss man ja die Entscheidung auch, ja, nüchtern treffen und einfach auch wissen, dass ja irgendwann, ob man zu der Zeit, weiß man ja noch nicht, ob man Profi-Handballer wird. Und wenn man es wird, gibt es ja trotzdem eine Zeit danach und dass dafür halt der Schulabschluss essentiell ist.
Gut, aber den hättest du ja in Berlin auch machen können.
Ja, aber mit der Entfernung zu Hause, mit der Umstellung, alles.
Du warst noch nicht bereit einfach für diesen Schritt.
Genau, und ich habe auch einfach gesagt, jetzt war ich von der 5. dann bis zur 9. In der Klasse mit den Lehrern. Ich kenne hier alles, dann möchte ich da auch meinen Schulabschluss machen im gewohnten Umfeld. Und ja.
Wie haben sich deine Eltern damals verhalten? Hast du das für dich entschieden? Oder
ja, klar.
Haben sie dich ermuntert, das so zu machen? Oder wären sie auch offen gewesen damals schon für den Schritt nach Berlin?
Ja, meine Eltern waren offen, den Schritt damals schon zu machen. Also die Entscheidung lag wirklich voll bei mir. Meine Eltern haben mich schon immer seit Tag 1 unterstützt bei allem, was ich gemacht habe. Deshalb hatte ich auch die Entscheidungsfreiheit, einfach diese Entscheidung zu treffen. Habe das so damals für mich entschieden, dass das der beste Weg ist und der bessere Schritt ist. So blöd es immer klingt, aber es gibt auch andere Leute, die Profi-Handballer werden, ohne in Berlin im Internat gespielt zu haben. Und das war damals mein Gedanke, den ich mir gedacht habe, als ich die Entscheidung getroffen hatte.
Das klingt ja fast trotzig. Aber 2 Jahre später bist du ja dann doch gekommen.
Ja, ein Jahr später sogar, mit 15, fast 16 damals dann, 2018 war das dann.
2018 habe ich hier stehen. Ich dachte jetzt, dass diese erste Kontaktaufnahme 2016 schon war.
So ja, Ende 2016, Anfang 2017 war das.
Okay.
Ja, genau.
Aber nochmal ganz kurz jetzt in diesem Kontext geblieben, was ich mich auch gefragt habe, du wärst ja eigentlich auch von der geografischen Entfernung jemand gewesen, der hätte beim HBW Balingen-Wallstätten landen können, was ja um die Ecke ist. Und die Balinger haben ja wirklich eine bockstarke regionale Jugendarbeit. Gab es da mal Kontakte zu der Zeit?
Ja.
Weil das ist ja der nächstgrößere Verein einfach.
Ja, genau. Klar, Kontakt gab es da schon mal. Aber es war einfach nicht machbar. Es sind mit dem Auto doch gute 40 Minuten zu fahren. Meine Eltern arbeiten beide voll und dementsprechend wäre der Aufwand einfach nicht möglich gewesen und das wollte ich meinen Eltern auch nicht zumuten. Die wollen ja auch noch irgendwo dann ihr eigenes Leben leben und dementsprechend war das für mich damals auch gar kein Gedanke.
Okay.
Für mich war schon damals im ersten Jahr, als ich von Unterhausen gegangen bin, entweder Berlin oder Pfulling.
Den Satz mag ich. Entweder Berlin oder Pfulling.
Ja. Genau, und deswegen, so war das dann zu der Zeit.
Gut, aber man hat ja dann zumindest über zahlreiche Auswahlmannschaften den einen oder anderen aus Balingen kennengelernt. Zum Beispiel diesen jungen Herrn.
Moin Tim, Elias hier. Ich wurde gefragt, ob ich ein, zwei Storys von dir bzw. von uns erzählen kann. Und ich glaube, wir haben sehr oft gegeneinander gespielt und auch sehr oft zusammengespielt in der Auswahl. Und freut mich jetzt, dass du spätestens dieses Jahr so richtig den Durchbruch gepackt hast. Und bis jetzt auch eine sehr, sehr geile Saison spielst. Und das war ja schon ein bisschen früh abzusehen, dass aus dir mal ein bisschen was werden kann. Und da habe ich gedacht, da erzählst du jetzt einfach mal ein bisschen weiter, was wir uns überlegt haben bei unserer erfolgreichen DRB-Sichtung, was denn passieren soll, wenn wir ins Finale kommen. Was wir da für eine gute Idee hatten, sage ich mal. Also viel Spaß noch. Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank an Elias Huber, Mittelmann beim HBW Balingen-Wallstätten. Ich bin sehr gespannt auf diese gute Idee. Das klingt interessant.
Wir waren damals bei der DAB-Sichtung und irgendwann haben wir gemerkt, wir sind ja wirklich richtig gut.
Ihr seid richtig gut, ne?
Wir gewinnen hier jetzt die Gruppe und dann spielen wir Finale. Ja, komm, dann rasieren wir uns doch die Haare ab, wenn wir ins Finale kommen. Und dann waren zu viert in dem Zimmer und haben uns dann alle...
Wer war da noch mit dabei, außer euch beiden? Weißt du das noch?
Mikak Melich auf jeden Fall. Und Hannes Rostic war auf jeden Fall noch dabei.
Spielen die auch noch heute?
Spielen auch noch beide Handball. Der eine spielt in Zitzeshausen und der andere spielt tatsächlich in Neuhausen mittlerweile. Und dann kamen wir halt auf die glorreiche Idee, wir rasieren uns doch mal die Haare ab. Und dann sind wir da am nächsten Morgen zum Frühstück angetanzt und hatten alle 5 mm Haare und
Und wie kam das an?
Damit hatte eigentlich keiner ein Problem. Es war eher Viele fanden es witzig. Wir fanden es total geil zu der Zeit. Ja, es war echt eine witzige Sache.
Okay. Und es hat dem sportlichen Erfolg offensichtlich nicht geschadet.
Es hat dem sportlichen Erfolg nicht geschadet.
Man kann vielleicht dann noch einen Tick schneller laufen.
Ja, genau. Ein bisschen windschnittiger geschnitten, die Frisur.
Ist das heute kein Thema mehr, diese 5 Milli?
Nee, ich glaube nicht. Aktuell zumindest nicht.
Hervorragend. So, und dann, also, haben wir ja schon angesprochen, 2018 tatsächlich der Schritt zu den Füchsen. Warum hat es damals gepasst und wie ist die erneute Kontaktaufnahme zustande gekommen?
Ja, als ich damals dann, ich glaube, ich hatte Bob angerufen und ihm erklärt, dass ich quasi nicht nach Berlin kommen werde. Und dann hat er gesagt, ja, er kann mir nicht versprechen, dass das Angebot nochmal gibt, weil das soll schon was Einmaliges bleiben. Aber wir bleiben in Kontakt und sehen ja dann in einem Jahr beim nächsten Länderpokal, wie der Entwicklungsstand ist. Und der nächste Länderpokal lief richtig gut für mich. Und ja, dementsprechend kam dann der Kontakt wieder zu Bob. Und für mich war dann klar, ich habe jetzt meinen Schulabschluss. Jetzt möchte ich alles auf eine Karte setzen und jetzt möchte ich den Schritt auch gehen. Und ja, habe mich dann damals dafür entschieden, nach Berlin zu gehen.
Also dann kam doch nochmal das Angebot.
Das Angebot kam tatsächlich doch nochmal, ja. Glücklicherweise.
Hä? Hast du auch ein bisschen gezockt und es ist aufgegangen.
Ja, also wenn ich heute tatsächlich mit Bob darüber rede, Bob sagt, dass es das Beste war, dass ich nicht ein Jahr früher gekommen bin.
Okay.
Weil es einfach sonst zu früh gewesen wäre.
Offensichtlich
ja.
hat der Weg gepasst, aber weil du jetzt schon ein paar Mal drauf zu sprechen gekommen bist, ich glaube, das wissen auch nicht alle, dieses System, dieses Sichtungssystem, diese Verbandspokale, erklär das doch nochmal ganz kurz, diese Grundstruktur, weil ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig, was diese Nachwuchsförderung betrifft. Also die Handballverbände der Länder, in deinem Fall Württemberg, ja, ziehen Auswahlmannschaften zusammen und die spielen diese Länderpokale aus.
Genau, ja. Also das Ganze beginnt ja noch kleiner mit Regionalauswahl. Also das sind quasi, also ist Württemberg dann wieder in Bezirke unterteilt. Mhm. Die machen dann quasi so Auswahltrainingsverfahren. Dann gibt es irgendwann einen Sichtungstag, an dem wir dann gesichtet für die Auswahlmannschaft für Württemberg. Dann geht es in zwei großen Lehrgängen mit, ich glaube, 30 Teilnehmern oder so, oder 25 Teilnehmer waren das damals, in zwei Lehrgänge rein. Und ja, da wird dann quasi vom Verband, also von Württemberg, gesichtet. Und dann versucht man da in den Kader reinzukommen. Und dann, ja, wird vorbereitet auf die DHB-Sichtung. Dann wird man für ein DHB gesichtet oder nicht. Ja, bleibt dann trotzdem aber in der Auswahlmannschaft und bereitet sich dann auf den Abschluss sozusagen vor mit dem Länderpokal, jetzt Deutschlandcup.
Okay. Und da warst du offensichtlich mit dabei. Und das ist dann auch ein entscheidender, ganz entscheidender Schritt gewesen für dich. Ja, weil sonst hätte das wahrscheinlich, so wie ich dich verstehe, mit den Füchsen, wie hätte das zustande kommen sollen sonst?
Ja, klar, das fragt man sich immer, wie dann so ein Kontakt zustande kommt. Deswegen sind solche Turniere ja schon auch unerlässlich für junge, talentierte Spieler, um auch von großen Vereinen gesichtet werden zu können. Weil ich glaube nicht, dass Bob ein Spiel der Jugendmannschaft der JSG Echertz Erms angeschaut hätte.
deshalb, Bob traue ich einiges zu.
Klar ist das einfach auch, ja, um auf die Landkarte ein bisschen zu kommen bei anderen Vereinen, einfach wichtig, solche Turniere zu spielen.
Dann der Umzug nach Berlin, 2018. Warst schon 16, gerade so.
Ja, ich bin gekommen und dann 2 Monate später 16 geworden.
Schule hast du schon abgeschlossen gehabt? Realschulabschluss? Wie war das dann? Warst du dann auch im Internat oder wo hast du gewohnt?
Genau, ich war dann im Internat und habe dann dazu mein Fachabitur gemacht mit Schwerpunkt Wirtschaft, Sport und dazu eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann gemacht.
Okay. In wie vielen Jahren?
In 4 Jahren, das war eine vollschulische Ausbildung. Da war ich quasi 3 Tage für die Ausbildung unterwegs und 2 Tage quasi fürs Fachabitur unterwegs.
Ah, okay. Das lief alles parallel.
Genau, das war von der Schule. Wir waren tatsächlich das erste Jahr, wo das angeboten wurde, wo ich hochgekommen bin und habe damals gesagt, mit der Umstellung Berlin, Entfernung zu Hause, ich brauche eh ein bisschen Eingewöhnungszeit. Da passt mir das ganz gut, wenn ich nicht direkt ins Abitur rein muss, weil ich wusste natürlich, wenn ich den normalen Abi-Weg gehe, die haben natürlich ab Tag 1 einfach Stress, weil die haben halt auch nur 3 Jahre und nicht diese 4 Jahre. Und für mich war das der optimale Weg damals.
Cool, dass es so eine Möglichkeit gibt. Ja, also ich, ehrlich gesagt, ich habe da nicht alle Ausbildungsoptionen auf dem Schirm.
Ja.
4 Jahre lang. Und da hast du ja in der Zeit dann bei den Füchsen trainiert. Ich meine, das ist ja schon, habe ich das Gefühl, sagenumwoben, dieses Füchsetown und dieses Füchse-Internat. Gib uns doch mal ein paar Insights. Wie ist das so, ja? Was spielt sich da so ab? Wer war da alles so mit dabei? Wie war das für dich? Spannende Geschichten, bitte.
Ja, also erstmal war es für mich unfassbar schwierig, diese Umstellung, kein eigenes Zimmer mehr, die Familie ist super weit weg. Das war für mich echt brutal. Ich hätte das auch nicht gedacht, ich habe das echt unterschätzt. Ich war auch zu Beginn ein, zwei Mal wirklich kurz davor, das Ganze wieder abzubrechen, weil mir das zu viel war. Ich habe meine Familie zu selten gesehen und das war einfach das erste Mal als junger Kerl von zu Hause raus, so weit dann auch wirklich wegzugehen. Aber am Ende des Tages hat mich dann auch schon das Internat gehalten und auch die Schule und vor allem auch meine Jungs da. Also wenn ich überlege, ich habe das Privileg jetzt in der ersten Mannschaft mit vielen von denen zusammenzuspielen, gerade mit Nils, Mattes, Max Benecke, Lasse Ludwig.
Die waren alle schon da damals.
Ja, Nils war 2 Jahre vor mir da, Mattes ein Jahr vor mir und Lasse ist im gleichen Jahr wie ich gekommen.
Lasse
und
Ludwig.
genau, Max Benecke ist ein Jahr nach mir gekommen. Ja, und dann ist man mit denen zusammen groß geworden, Tür an Tür gewohnt eigentlich. Und ja, da hat man halt einfach die Zeit genossen. Man hat hart gearbeitet, aber wir haben auch drumherum viel gemacht. Da ist direkt ein Beachvolleyballplatz am Internat. Da haben wir viel Zeit verbracht. Wir haben aber auch zusammen gekocht. Ich kann mich daran erinnern, da habe ich für damals hat noch ein Schweizer Kollege bei uns gespielt, Robin Heines heißt er, er spielt mittlerweile in Basel. Habe ich für Lasse Ludwig und ihn selber Spätzle geschabt und Kässpätzle gemacht damals im Internat.
Das
Mit
konntest
Salat,
du.
ja, das war meinem Papa wichtig, dass ich das konnte. Das habe ich tatsächlich erlernt von meinem Papa. Selber Spätzle
So,
schaben.
der
Das
Grundhandwerkszeug, ja.
Grundhandwerk muss gekonnt sein, ja.
Und war mal zufrieden.
War sehr zufrieden damals. Lasse und Robin auch, also alle waren zufrieden,
Thema, also das, ehrlich, das ist doch eigentlich völlig verrückt, ja. Ihr damals als junge Teenager und jetzt spielt ihr alle fünf zusammen bei einer absoluten Top-Mannschaft bei den Füchsen Berlin, ja. Und ihr habt dort ja eure Rollen. Ihr seid ja nicht nur mit dabei, ihr seid mittendrin. Bevor ich auf diese Fünfer-Gang natürlich nochmal zu sprechen komme, weil du gerade gesagt hast, du warst ein paar Mal davor, das abzubrechen, das Heimweh gehabt. Wer war da entscheidend oder was war auch entscheidend? Welche Person, dass du es nicht getan hast?
Am Ende kann man es relativ einfach sagen, ist Bob schon die Person gewesen, die mich auch hier gehalten hat. Natürlich auch meine Familie. Ich habe viel mit meinen Eltern telefoniert. Ich glaube zu wissen, dass es auch ein Gespräch zwischen meinem Vater und Bob in der Zeit gab, weil es wirklich ernst war auch zu der Zeit. Aber ich war jemand, der schon immer relativ offen mit sowas umgegangen ist, und habe mir dann auch ja die Hilfe gesucht, die Gespräche gesucht, auch mit meinem Lehrer oder mit meinem Lehrer, mit meinem Klassenlehrer zu der Zeit. Aber ja, am Ende des Tages habe ich viel mit Bob geredet, auch zu der Zeit, und der hat mir halt einfach ja immer wieder die Perspektive auch aufgezeigt, was er mit mir vorhat, und ja, dass auch die Zeit kommen wird, wo das vorübergeht. Und ja, so bin ich da geblieben zu der Zeit.
Komm, ist es an der Zeit, ihn reinzuholen.
Ja, der Timmy, jetzt ist er bei Hand aufs Herz. Mir fallen so viele Geschichten ein, aber fangen wir doch einfach am Anfang an. Er ist gekommen, um nicht zu bleiben. Er ist ein Jahr lang erstmal wieder zu sich nach Hause in seine Heimat gegangen. Dann ist er wiedergekommen. Und dann haben Mama, Papa und Bob hart dafür kämpfen müssen, dass das Heimweh nicht so stark ist, dass er wieder die Füchse Berlin verlässt. Und mittlerweile ist es seine zweite Heimat geworden und ist einfach ein Lichtblick in diesem Club mit seiner Fröhlichkeit, mit seiner Ehrlichkeit, mit seiner Herzlichkeit und mittlerweile aus dem Projekt Füchse nicht mehr wegzudenken. Und nicht nur, weil er ein unfassbar guter Sportler ist und ja auch eine unfassbar hohe Effektivität hat und sicherlich spätestens bei der nächsten EM im Januar im Nationaltrikot auflaufen wird, sondern weil er einfach auch ein unglaublich toller Mensch ist.
Donnerwetter, warme Worte. Vom Chef, da strahlt einer, ja? Man müsste es sehen können, auch im Podcast. Alter, haben wir das mit der Nationalmannschaft auch schon geklärt? Nächstes Jahr bist du dann mit dabei. aber er hat es ja jetzt auch nochmal geschildert, wie knapp das offensichtlich war. Ich finde die Stelle wirklich spannend, Tim. Ja, klar, keiner weiß, was dann passiert wäre. Du hättest vielleicht einen anderen Weg gefunden in den Profi-Handball. Du wärst vielleicht auch ohne Profi-Handball glücklich geworden. Aber ich finde es trotzdem einen hochspannenden Punkt für alle junge Leute, die unter Umständen auch mal an so einer Stelle sind. Ja? Wie wichtig es sein kann, auch durchzuhalten. Hast du da einen Rat?
Ja, also wie ich schon gesagt habe, für mich war ja das Wichtigste, dass ich darüber geredet habe, okay, dass ich das geteilt habe, weil ja, wie wäre das gewesen, wenn ich Bob da gar nicht ins Boot geholt hätte, sondern das mit mir selber ausgemacht hätte und auf einmal wäre ich dann weg gewesen, weil ich ja nicht mehr klargekommen wäre mit der Situation. So war das dann für mich ja einfacher, sage ich mal. Also klar schwer, aber die Leute haben mir geholfen, meine Eltern haben mir gesagt, dass genau das Richtige ist, was ich mache. Bob hat mir gesagt, dass er total zufrieden ist. Der wusste das von Anfang an, dass ich so Probleme hatte, und hat mir auch handballerisch einfach die Eingewöhnungszeit gegeben, die ich gebraucht habe. Und ja, dementsprechend, man sieht es ja heute, mir geht's gut. Ich fühle mich wirklich pudelwohl in der Stadt mittlerweile, und das schon seit einigen Jahren mittlerweile. Das wird zum Alltag irgendwann. Und ja, das ist einfach das Wichtigste, ist auch ja, sich immer mal wieder zu sagen, wie schön auch das Leben ist und dass man das auch schon genießen kann, in welchem Privileg man ist. Dann auch in so einer tollen Jugendakademie mit einem tollen Trainer oder mit tollen Trainern, mit tollen Mitspielern ja, Zeit zu verbringen und das dann ja als Hobby sozusagen ausüben zu können.
Drüber sprechen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ja. Und das hat dir dann ja offensichtlich auch geholfen. Wie schnell hast du dann gemerkt, okay, nach und nach, jetzt wird es wirklich besser? Einfacher?
Also für mich war, irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich zu Hause war, dann brauche ich noch so ja, ein, zwei Tage wieder, um mich so dran zu gewöhnen, dass ich jetzt wirklich nicht mehr zu Hause bin. Ich kann mich dran erinnern, also als ich das erste Mal, da hatten wir in den Herbstferien 3-4 Tage frei und da bin ich nach Hause geflogen und da bin ich dann zurückgeflogen und dann habe ich schon am Flughafen die ganze Zeit geweint. Mhm. Und dann bin ich in Berlin gelandet, habe meinen Papa angerufen und habe dann quasi bis zum Internat noch weiter geweint und dann bin ich wirklich im Internat angekommen und die Jungs sind dann für einen da gewesen und nehmen einen dann quasi in den Arm. Und ja, es lohnt sich dann einfach auch einfach weiterzumachen, sage ich mal.
Das finde ich sehr berührend, was du da gerade erzählst. Ne? Und ich kann mir echt vorstellen, und jetzt sind wir wieder bei den Jungs, mit denen du jetzt noch zusammenspielst, ja, wie sehr einen das auch verbindet, dieser gemeinsame Weg.
Ja.
Also wir reden nur mal ganz kurz für alle, die jetzt im Füchse-Kosmos nicht ganz so drin sind. Wir reden von Lasse Ludwig, von Mathis Langhoff, von Nils Lichtlein, von Max Benecke und dir. Ganz nebenbei auch seid ihr alle zusammen 2023 U21 Weltmeister geworden. Und ihr steht jetzt alle in diesem Füchse-Kader, ja?
Ja, klar, das verbindet einen. Man verbringt ja eigentlich den ganzen Tag Zeit miteinander. Für mich war zum Beispiel das Gute, ich war ein bisschen durch die Ausbildung separiert von den anderen, zumindest tagsüber. Aber man hat zusammen gewohnt, man hat zusammen trainiert. Und man ist ja in der Jugend auch noch so, dass man hat seine individuellen Ziele ja auch noch. Also jeder will ja Profi werden, jeder will besser werden. Und das zeigt man ja dann auch in jedem Training. Aber trotzdem verfolgt man ja dieses gemeinsame Ziel, Deutscher Meister werden, jedes Spiel gewinnen, besser zu werden, besser zu sein als der andere. Und das spornt einen ja auch an. Und da ist Bob dann auch der richtige Trainer dafür. Er hat uns gefordert, aber auch einfach unfassbar gefördert. Und das war zu der Zeit für uns alle extrem wichtig. Und ja, deswegen sind wir auch da, wo wir jetzt sind.
Das ist genau sein Ding, gell?
Ja.
Aus Jungs Männer zu machen und sportlich den Weg zu ebnen.
Ja,
groß zu denken, groß zu werden.
Ja, solche Leute braucht es auf jeden Fall. Also für uns, ich spreche jetzt mal für uns alle, ist er einfach unfassbar wichtig gewesen zu der Zeit, weil er uns einfach viel gegeben hat und uns auch einfach besser gemacht hat mit dem Training drumherum. Ich kann mich daran erinnern, wir haben damals ich würde sagen, man nennt es Benimmkurs gemacht, wie man sich benimmt, wie man mit denen, wenn man zu Tisch kommt, von außen nach innen die Gabel und alles Mögliche. Also Bob hat sich da wirklich auch einfach viel einfallen lassen, um uns zu dem zu machen, die wir heute sind. Und ja, er ist halt auch einfach jemand, der Tag und Nacht Füchse Berlin denkt. Und dem ist es, ich sage jetzt mal, egal, ob Matthias ihn anruft oder ob ihn ein A-Jugendspieler anruft, wenn beide verletzt sind, dann gehen beide zum Arzt und nicht Matthias geht zum Arzt und dann geht der Jugendspieler irgendwann zum Arzt, sondern beide sind wichtig. Und das hat er damals auch uns Jugendspielern schon vermittelt, dass wir Jugendspieler einfach auch schon sehr wichtig sind und beide voneinander profitieren. Die Profimannschaft von den von der Jugendakademie, und die Jugendakademie braucht aber auch die Profis, um dieses Lichtbild zu haben.
Finde ich hochinteressant, und das ist, du bestätigst das, ja, was man von außen auch wahrnimmt, wie dieser Füchse-Kosmos tickt, diese Kultur, die Bob da installiert hat. Sehr bemerkenswert, und ihr seid ja zusammen mit ihm, aber ganz kurz, jetzt fällt mir nur eine Sache ein mit diesem Benimmkurs. Ich meine, dass man das später vielleicht mal zu schätzen weiß, dass man da auch ein paar ganz brauchbare Sachen gelernt hat. Okay, aber in dem Moment ging euch das nicht auf die Nerven?
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht?
Also erstmal gab es wirklich richtig gutes Essen damals.
Ah, sehr gut.
Da waren wir Jungs natürlich ja, alle immer zu haben. Dafür waren wir Jungs natürlich auch alle zu haben. Wir sind damals mit der ganzen A-Jugendmannschaft dort hingegangen und wir haben einmal noch bei der Müllabfuhr gearbeitet, einen Tag.
Mhm.
Das haben wir auch noch gemacht, ja.
Das ist dann auch eher erdend.
Ja, hat trotzdem tatsächlich viel Spaß gemacht, mal einfach was anderes zu sehen.
Mhm. Ihr seid zusammen auch sehr erfolgreich gewesen, zweimal A-Jugendmeister geworden, deutscher A-Jugendmeister. Dann ging es so los mit den Titeln, ja. Junioren, Europameister, also U19 war das damals, 2021, das war auch schon in dieser ganzen Kombi, oder?
Nee, soweit ich weiß, waren nur Lasse und ich dabei.
Lasse Ludwig,
Lasse Ludwig und ich waren dabei. Als Füchse-Spieler. Und Nils und Mathis und Max waren damals nicht dabei. Aus welchem Grund, das weiß ich jetzt nicht, aber...
Haben die unter Umständen schon höher gespielt?
Das kann sein, vielleicht...
Also vom Alter her meine ich jetzt.
Nee, das nicht. Also Nils hatte schon höher mitgespielt, das kann sein, aber es kann auch sein, dass die sind ja damals direkt in die Profimannschaft gekommen, zumindest Mathis und Nils, vielleicht, dass die nicht freigestellt wurden, sondern dass man sich gesagt hat, man
konzentriert sich auf die... Ich weiß, dass die so alt sind wie du, aber dass sie schon höher eingebunden waren quasi.
Das kann durchaus sein.
Aber Tatsache ist, das wissen wir noch ganz genau, also das ist ja auch noch nicht so lange her und das war einfach... Das hat sich einfach eingebrannt, diese U21-Weltmeisterschaft 2023 in Deutschland, volle Hallen und ihr spielt dieses Finale, also besser kann die Story ja nicht sein, hier in der Schmelinghalle, ausverkauft und ihr werdet Weltmeister. Was hast du für Erinnerungen an diesen Tag?
Wenn ich daran zurückdenke, pure Freude. Ich muss sagen, was bei mir tatsächlich ein Gefühl überraschenderweise hochkam, relativ zügig war so auch ein Gefühl von Enttäuschung, weil ich enttäuscht war, dass jetzt die Zeit vorbei ist mit den Jungs, weil wir es am Ende einfach alle sehr, sehr genossen haben, zur Junioren-Nationalmannschaft zu fahren.
Das kam auch sehr schnell, dass klar war, jetzt ist eine Zäsur.
Das ist mir an dem Abend dann wirklich auch noch bewusst geworden, dass das so das Ende von uns ist. Also wir sind dann Weltmeister geworden und sind dann noch was feiern gegangen. Aber ab da war diese Junioren-Nationalzeit vorbei. Aber trotzdem, also wenn ich an diesen Titel denke, an diese Hallen, wir haben ja gedacht, ja okay, Junioren-WM, wir werden mal sehen, ob die Hallen voll werden und alles Mögliche. Aber diesen Zuspruch, den wir bekommen haben und vor allem auch den Zuspruch für die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, das war für mich wirklich was extrem Schönes einfach.
Riesenerfolg. Aber ihr seid ja immer noch, die Jugendzeit war vorbei, aber ihr seid ja immer noch wahrscheinlich eine ganz enge Clique, oder? Ihr fünf.
Ja, wir fünf auf jeden Fall. Klar, wir sehen uns täglich.
Die fünf Freunde, da können wir gleich ein Hörspiel draus machen. Ja.
Wir fünf auf jeden Fall. Wir verbringen auch außerhalb viel Zeit miteinander. Aber ich meine jetzt auch auf die anderen Leute gesehen. Ein David Späth oder ein Christian Wilhelm. Aber ich muss auch sagen, ich fand unser Trainerteam extrem cool.
Martin Heuberger,
Pidi Petersen. Das war schon echt eine richtig geile Truppe und hat echt mega Spaß gemacht.
Das ist eine Type Klaus-Dieter Petersen. Also, nee, solche Geschichten sollte man nicht erzählen. Ich erinnere mich noch, Europameisterschaft 2004, da hat er noch gespielt. Wenn man den so sieht, einfach nur, da ist einem nicht gleich klar, was der Mann alles so zu bieten hat.
Ja.
Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Was das Feiern betrifft, einer der größten aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob er das euch auch schon gezeigt hat. Lass es dir von mir gesagt sein. Habt ihr das auch wahrgenommen, weil du gerade so verschmitzt guckst?
Ja, klar. Also für die Trainer war es natürlich auch eine Erleichterung, dass wir gewonnen haben. Und ich würde sagen, gefeiert haben alle gut.
Hervorragend. Komm, lassen wir mal einen aus der Gang zu Wort kommen.
Ja, hi Tim, hier ist Lasse. Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute beim Hand aufs Harz. Ich habe noch die Ehre zugeteilt bekommen, dir heute ein paar Worte zu widmen oder besser gesagt ein paar Insider über unsere Mannschaft und über dich hier auszuplaudern. Ja, erstmal muss ich dir natürlich nochmal gratulieren, was du für eine Hinrunde bisher gespielt hast. Das ist überragend. Also riesen Respekt dafür, aber das weißt du ja, wie ich dazu stehe. Ja, und zum Insider würde ich sagen, dass du aktuell begnadeter Dartspieler leider bist. Im Scoring, aber vor allem auf den Doppeln bist du richtig gut, versenkst die leider sehr gut. Das macht mir wirklich ein bisschen Angst, deshalb freue ich mich, dass jetzt die Runde wieder weitergeht, natürlich aus handballerischer Sicht, aber auch auf unsere Auswärtsfahrten, dass ich dich dann im Kartenspiel nochmal wieder richtig nass machen kann. Also bis morgen wieder im Training und hau rein.
Irgendwie geht es immer um Contest bei euch, oder? Immer um Wettbewerb.
Ja.
Ihr spielt Darts?
Ja, wir haben tatsächlich eine Dartscheibe bei uns in der Kabine, aber auch, wenn es jemand gesehen hat, das Verlängerungsvideo gestern von Matthias Gitzel in der Darterei wurde das aufgenommen. Die ist um die Ecke bei uns, wo wir alle eigentlich wohnen. Die ist auch wirklich sehr schön. Da waren wir auch schon ein paar Mal.
Darterei? Ja. Heißt die Kneipe oder wie?
Das ist keine Kneipe, da wird nicht drin geraucht. Da findet wirklich Dartliga drin statt. Also das ist wirklich professionelles Dart. Aber man kann sich da auch ganz normal einmieten und zusammen mit seinen Freunden da Dart spielen.
Okay. Wie so ein Billardsalon halt für...
Genau.
Ja. Und da geht der ab und zu hin.
Genau, da waren wir schon ein paar Mal. Ich habe aber auch schon, also wir hatten auch schon eine Dartscheibe zu Hause. Während Corona waren wir auch mal ein paar Wochen zu Hause. Und ich muss sagen, in der Zeit habe ich unfassbar viel Dart gespielt. Okay. Also,
du hast es drauf offensichtlich.
Und mittlerweile läuft es ganz gut, ja.
Talent auch auf diesem Terrain. Und Karten gespielt wird natürlich auch.
Oh ja, ganz viel.
Was wird gespielt?
Oh, querbeet. Also mein Lieblingsspiel ist Witches. Es wird aber auch Wizard gespielt. Was haben wir noch gespielt? The Game heißt es. Skippo wird noch gespielt. Ja, solche Kartenspiele auf Auswärtsfahrten. Mhm.
Weil du es gerade jetzt schon angesprochen hast, komm, das war ja schon gestern ein Hammer. Die Verkündung der Vertragsverlängerung von Matthias Gitzel. Es gab ja immer wieder Gerüchte. Ich meine, er ist der Beste der Welt, ja. Flensburg hieß es, West Brom hieß es, die ganzen großen Clubs halt aufgezählt. Ich meine, das ist ja nun, muss man glaube ich so verstehen, das hat Bob ja auch gesagt, ein ganz klares Statement, dass Matthias ein Fuchs ist. Wie ist es bei dir, bei der Mannschaft angekommen?
Wir haben es erfahren, er hat es selber dann erzählt vor der Mannschaft, dass er verlängert hat. Ja, ich glaube, ein arg viel größeres Statement gibt es nicht an die Konkurrenz in Europa, dass der weltbeste Spieler, mit Abstand für mich weltbeste Spieler, also seinen Vertrag hier bis 2029 verlängert hat. Und ja, ich schätze es jeden Tag und bin froh, mit ihm in einer Mannschaft spielen zu dürfen. Also macht schon sehr Spaß.
Also das ist doch auch für einen selber nicht ganz unwichtig, oder? Ich meine, damit ist doch klar, was ihr für Ziele habt in den nächsten Jahren. Ich meine, dass der nur um die großen Sachen spielen will, da brauchen wir nicht diskutieren.
Absolut. Aber das ist ja auch das Mindset, was man ja selber irgendwann haben will, dass man nur noch zu sich selber sagt, ich möchte um die größten Dinge spielen, ich möchte in den größten Arenen spielen, bei den größten Turnieren. Dass der Mann das von sich sagt, das ist ja wohl mehr als klar. Ja.
Cooles Statement, ein ganz kurzer Nebenausflug, ja, weil du gerade über Matthias Gitzel gesprochen hast. Jetzt erzähl uns doch mal, weil das ist doch auch hochspannend. Wie wird man vom äußerst talentierten Jugendspieler, sehr erfolgreichen Juniorenspieler, zum fixen Bestandteil der ersten Mannschaft bei den Füchsen Berlin? Diesen Übergang zu schaffen, das ist doch das ganz große Thema.
Ja, viel Spielzeit. Ich bin damals aus der Jugend rausgekommen und
durfte... Das war in welchem Jahr warst du durch mit der Jugend?
2021, glaube ich. Ja, 2021 müsste es gewesen sein.
Wobei du schon, glaube ich, im letzten Jugendjahr erste Einsätze hattest.
Genau.
In der ersten Mannschaft.
Im Corona-Jahr habe ich damals schon, 6 Spiele gemacht gehabt in der Bundesliga und
2021, das war die
genau, und das Final Four in Mannheim.
Nach Corona-Saison quasi.
Genau, das Final Four in Mannheim habe ich damals noch mitspielen dürfen.
EHF European League.
Genau. Also. Ich bin damals dann aus der Jugend raus und bin dann ein Jahr nach Potsdam gegangen. Auch mit den ganzen Jungs zusammen, bis auf Nils und Mattes, die sind ja direkt in die Profimannschaft übergegangen. Und dann sind wir da aufgestiegen von der dritten Liga in die zweite Liga.
Mit Potsdam.
Genau. Und was für mich extrem wichtig war, ich habe einfach sehr, sehr viel gespielt. Ich konnte jedes Spiel eigentlich 60 Minuten spielen. Und dann auch mit diesen Aufstiegsspielen auch K.O.-Spiele wieder zu haben, zu wissen.
Okay, wieder ein super wichtiges Erlebnis.
Es geht um was, wenn wir jetzt verlieren, dann könnte es auch vorbei sein. War auch schon dann wieder eine gute Situation. Ja, und dann ging der Schritt zurück nach Berlin. Und
also nochmal ganz kurz, damit die Leute es gut nachvollziehen können. Du warst Jugendspieler bis 2021, hast davor schon zum Teil Einsätze gehabt, wenn es notwendig war, wahrscheinlich aus Verletzungsgründen. Ja. Ich mein, wer war damals links
Vujovic.
Außen? Vujovic war links
und
außen.
Und Tim Mattes,
ganz genau. Ja. So. So, dann 21, 22 dieses Jahr in Potsdam. Da hast du dann nur in Potsdam gespielt in diesem Jahr. Dritte Liga, wo ihr aufgestiegen seid in die zweite. Oder
genau.
Hast du auch noch,
ich glaub,
Doppelspielrecht
ich
ausgeholfen?
Doppelspielrecht hatte ich.
Ja.
Ich glaube, ich habe ein Spiel sogar gemacht. Also ich habe eigentlich nur in Potsdam gespielt.
Okay.
Und ja, genau, dann bin ich wieder zurück nach Berlin ein Jahr später. Und hatte tatsächlich das Glück einfach, dass Jaron mir die Rolle anvertraut hat.
In der Saison 22-23.
Genau. Ja, 22-23 die Rolle anvertraut hat, ja, dass ich damals schon viel Spielzeit bekomme. Und habe damals dann schon wirklich viel Spielzeit sammeln können. Und das war, ja, ist für einen jungen Spieler einfach extrem wichtig. Nicht, also das Training macht einen auch besser und es ist wichtig, jeden Tag Gas zu geben. Aber die Spielzeit in entscheidenden Situationen auf dem Spielfeld zu sein.
Das ist es, was du brauchst.
Das ist es, genau.
Und da war der Zwischenschritt mit Potsdam doch nochmal gut.
Genau. Und ich hatte das Glück, dass ich im ersten Jahr wirklich viel gespielt habe. Dann kam dieser U21-Nationaltitel in der Sommerpause. Und dann hatte ich einen neuen Kontrahenten, ja, mit Jerry Tolbring damals.
International schon
viel Erfahrung,
etablierter Mann.
Gerade frisch Vujovic Rekord.
Ging nach Gummersbach.
Genau. Und Tolbring hatte gerade, glaube ich, frischen Rekord aufgestellt in Dänemark mit, glaube ich, 300 Saisontoren oder so. Und ja, genau. Das war dann für mich wieder eine neue Situation, weil...
War nicht so einfach, oder?
War nicht so einfach. Man hat nicht so viel gespielt, wie man sich's vorgestellt hat. Man war dann doch auch vom Leistungsniveau einfach noch weiter weg, als man gedacht hat.
Also du hast da schon gemerkt, dass er einen Schritt voraus war?
Ja, absolut.
Woran hat sich das gezeigt?
Ja, ich habe einfach... Ja, habe einfach nicht so gut geworfen wie er, war nicht so abgebrüht. Ich sag mal, Dreherheber war für mich damals noch undenkbar. Ja, auch in der Abwehr hat er einfach unfassbar viele Steals gehabt, Stürmer vorausgezogen. Man konnte sich einfach auch noch viel abschauen.
Ah, okay.
Und das war für mich letztes Jahr dann ja so eine Saison zwischen. Ich habe nicht so wenig gespielt, also ich habe gerade ganz viel in der European League gespielt, aber in der Liga wenig und ich würde gern mehr in der Liga spielen. Jetzt seit dieser Saison.
Ja, läuft's ganz ordentlich. Aber lass uns doch ganz kurz, bevor wir da natürlich drauf kommen, in diesem Jahr 23/24 bleiben, das ja offensichtlich auch sehr wichtig war, trotz der Situation, dass du erstmal einen absoluten Topmann vor die Nase gesetzt bekommst. Warst du da sauer oder irgendwas?
Nein, ich war ja auch noch meilenweit davon
entfernt, also du konntest es komplett nachvollziehen,
Bundesligaspieler zu sein.
Okay, und aber du hattest eben in der Saison davor schon große Anteile, auch in der Bundesliga, die sind dann weniger geworden, muss man ja auch erstmal im Kopf hinkriegen. Ja? Wie war das? Haben da Kretsche, Bob, Jaron viel mit dir gesprochen oder hast du das selber alles gut hingekriegt?
Ich habe vieles auch selber hinbekommen, weil ich aber auch nicht gesagt habe, ich muss mich beschweren oder dahingehend sagen, ich möchte mehr spielen, ich muss das, sondern ich wusste ja auch noch, ich bin ja jetzt noch ein junger Spieler, meine Aufgabe ist es einfach nun mal, Jerry herauszufordern, sage ich mal, und für die Position zu kämpfen und das wollte ich halt einfach zeigen. Im Training, im Spiel. Und das hat halt einfach in der Saison auch nicht so immer so geklappt, wie man sich das vorstellt. Okay. Und das ist ja auch ganz normal, dass es nicht immer läuft, dass es auch Phasen gibt, wo es nicht so läuft.
Hallo, du warst 2021 in dem Moment, ne?
Ja, genau. Und trotzdem sage ich, am Ende hatte ich 50 European League Saison-Tore und habe am Ende einfach zu mir auch gesagt, dass das das Wichtige war, dass ich in dem Wettbewerb gezeigt habe auf internationaler Bühne, dass ich ja da bestehen kann auch.
So, und du hattest die Möglichkeit, von Jerry noch ein bisschen was abzugucken an der einen oder anderen Stelle. Der sich ja dann später leider echt schwer verletzt hat und euch im kommenden Sommer vorzeitig verlassen wird. Ja? Ganz anders ist die Situation jetzt wieder in dieser Saison. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Nummer 6 in der Torjägerliste. Ich habe deine Zahlen ja zum Einstieg schon genannt. Die sind wirklich hoch beeindruckend. Deine Effizienz, deine Coolness mittlerweile in den Abschlüssen. Selbst ein bisschen überrascht von dieser extrem steilen Entwicklung. Bist du so cool, wie du wirkst?
Ja, also ich sag mal, erwartet habe ich das nicht natürlich. Wenn man aus einer Saison rausgeht und es war nicht alles so, wie man sich das vorgestellt hat, dann gibt es ja auch leichte Selbstzweifel, sage ich mal. Was für mich aber wichtig war im Sommer, ich habe echt versucht, hart an mir zu arbeiten, habe mich wirklich sehr fit gemacht und habe das auch gemerkt, sofort als wir eingestiegen sind, dass ich extrem fit bin. Und habe auch gemerkt, im Training läuft es wirklich gut, die ganzen Testspiele waren gut und für mich war dieses Spiel in Eisenach ein unfassbarer Brustlöser.
12 von 12.
Genau.
Das war erster Spieltag.
Ja, genau, es war der allererste.
12 von 12.
Das war der erste Spieltag und das war für mich auch so, ich bin nach dem Spiel rausgelaufen und ich konnte es gar nicht glauben, was da eigentlich abgelaufen ist. Was natürlich auch dazu kommt, ist einfach, dass ich auch wieder 7 Meter werfen darf. Da hatte ich in den letzten Jahren auch nicht den Anspruch dazu.
Ja, gut, Herr Lindberg,
ja, genau,
da stand da im Weg. Da darf man nicht mosern.
Da hatten wir wahrscheinlich den Besten der Welt. Das gibt einem dann auch nochmal Selbstvertrauen, wenn man mal einen aus dem Feld verknallt und dann vom Strich aber gleich wieder zeigen kann, ja, den mache ich jetzt rein. Aber für mich war das Spiel ein extremer Brustlöser und ja, von da an lief es einfach super gut und habe mich dann wirklich in Flow reingespielt, habe dann, als sich Jerry unglücklicherweise verletzt hat, dann wirklich zeitweise beides gespielt, also sowohl Champions League als auch Bundesliga, ja. 60 Minuten und dann auch als Manu frisch kam, noch viel gespielt.
Strelek, übrigens auch eine absolute Legende auf der Position. Ja.
Und auch vor allem ein richtig feiner Typ, okay. Das auch noch dazu. Aber ja, konnte einfach diesen Flow weitergehen und hatte dann schon auch ein bisschen Angst, und dass das jetzt verflogen ist in den 3 Wochen.
Tatsächlich,
aber,
jetzt ganz aktuell.
Ja, aber macht sich dann schon mal ein bisschen Gedanken, oh, jetzt war die Hinrunde so gut, da steigen natürlich auch die Erwartungen, aber man hat dann doch wieder dieses Selbstverständnis, wenn man dann auf die Platte kommt, den Ball in der Hand hält, seine Jungs neben sich alle hat, da kommt dann dieses Selbstverständnis zurück.
Okay, also du warst ganz froh, dass der Auftakt jetzt gestern ganz ordentlich war und das Selbstvertrauen ist wieder stabilisiert.
Absolut.
Weil jetzt ja gerade ein paar echt große Namen angeklungen sind, jetzt gerade auch auf der Außenposition. Ich meine, klar, Hans Lindberg war rechts außen, trotzdem, es ist dieselbe Position. Hans Lindberg, hier Manuel Strelek, ich meine, der hat auch jahrelang nur bei den Topclubs gespielt, kroatischer Linksaußen. Jerry Tolbring hast du auch schon angesprochen. Das ist auch nicht so verkehrt, oder? Dass man mit solchen Leuten täglich im Training dann arbeiten kann und sich das eine oder andere, gerade auch von Hans Lindberg, Alter, ich meine, Rekordtorschütze in der Handball-Bundesliga. Was hast du von ihm vor allem, was war das für dich das Wichtigste, was du von ihm mitgenommen hast?
Also, was ich bei Hans bewundert habe, ist diese Coolness, diese Ruhe auszustrahlen. Wenn ihr überlegt, dem war es ja egal, ob es 29 stand in der 59. Der hat trotzdem zum Heber angesetzt.
100%.
Ja, und das hat mir auch einfach gezeigt, dass ich das in meinem Spiel brauche, nicht nur geradlinige Würfe, sondern
die Varianten,
damit die Torhüter wieder was anderes anbieten. Das war für mich extrem wichtig. Und was ich auch bei Hans bewundere, dieses Selbstverständnis. Bei Hans war das egal, ob der mal einen schlechten Tag hatte, und davon gab es wirklich ganz, ganz, ganz wenig.
Ich kann mich wirklich genau, was du meinst.
An wenige erinnern. Und das fand ich brutal. Also,
absolutes Selbstvertrauen. Ja. Und Coolness. Also wenn du das mitnehmen konntest, ja, dann wirst du eine ordentliche Karriere machen. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Bin ich mir sowieso.
Ja, hoffentlich. Ja. Nee, und auch, das ist jetzt egal, ob das Hans oder Matthias ist, das sind alles einfach auch bodenständige Top-Menschen, und das ist auch was zu sehen. Das sind ja Leute, die eigentlich alles gewonnen haben in ihrer Karriere, und man setzt sich in der Kabine mit denen zusammen und redet ganz normal mit denen. Das ist auch wirklich einfach ein schöner Charakterzug.
Und dann hast du ja übrigens noch einen Sportdirektor, der auch ganz passabel auf Linksaußen gespielt hat. Der ein oder andere erinnert sich. Stefan Kretschmer ist natürlich gemeint. Wie hilft er dir?
Ja, schon auch. Also wir reden ab und an. Klar, fürs Handballerische ist Jaron zuständig, einfach mittlerweile. Mhm. Aber ja, natürlich spricht er einem zu, und hilft mir natürlich dann auch, das Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten. Aber ich arbeite auch zum Beispiel super gern mit Max Rinderle zusammen, weil der ist zum Beispiel sehr oft zuständig fürs Wurftraining für die Außen.
Aha. Davon versteht er was?
Ja.
Ah, gut zu wissen.
Sehr viel, sehr viel, ja. Natürlich braucht man auch den gewissen Zuspruch. Jetzt war Kretsches Zeit leider vor meiner Zeit, bevor ich mich aktiv mit dem Handball beschäftigt habe. Aber trotzdem natürlich war es einfach ein unfassbar guter Linksaußen.
Das kann ich bestätigen. Ich habe ihn 2-3 Mal auch gesehen. So, und nur ganz grundsätzlich, wie ist es oder in dem Fall unter, hierarchisch gesehen, solchen starken Persönlichkeiten wie Bob und Kretsche zu arbeiten in einem Club? Denkt man da gar nicht mehr drüber nach? Alles selbstverständlich?
Nee, denkt man gar, also für mich ist es gar kein Thema. Also ich habe da auch noch nie einen Gedanken dran verschwendet, okay, dass die Führungsetage Bob Hanning und Stefan Kretschmer ist. Für mich zählt nur der Handball, und dass Bob einen anderen Stellenwert hat als Geschäftsführer, für mich ist ja durch die Situation, dass er jahrelang mein Trainer war und mich von jung auf begleitet hat, ja auch klar.
Okay. Du hast deinen Vertrag im vergangenen Oktober auch langfristig verlängert bis 2028. Damit ist ja wohl auch alles gesagt über deine Zukunftspläne. Füchse, erfolgreich mit den Füchsen sein. Darf man das so interpretieren?
Absolut, das darf man genauso interpretieren. So ist es auch. Ich habe nicht umsonst bis 28 verlängert. Habe schon noch einiges vor mit dem Verein. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß hier. Und deswegen gab es für mich auch gar keinen Grund, an irgendeinen anderen Verein zu denken, sondern der Verein kam frühzeitig auf mich zu.
Ja.
Gab es nicht viel zu reden.
Die Füchse sind noch nie deutscher Meister geworden. Wirst du in deiner Zeit bei den Füchsen Meister?
Ja, also davon bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir das schaffen können.
Klarer kann man es nicht sagen. Ganz kurz noch zu deinem, bevor wir den zweiten Teil gleich abschließen. Du wirst einen neuen Konkurrenten kriegen in der kommenden Saison, das ist schon bekannt. Aitor Ariño kommt vom FC Barcelona, das ist natürlich auch ein großer Name, spanischer Nationalspieler, Champions League gewonnen. Wie schaust du auf diese neue, jetzt könnte man sagen, Kooperation auf links außen, ist natürlich aber auch ein Konkurrenzverhältnis, so ist es einfach. Ja?
Klar. Meine Situation hat sich ja jetzt im letzten halben Jahr einfach auch ein bisschen geändert. Natürlich ist das ein Weltklasse-Mann, der kommt, aber ich möchte auch meine Position verteidigen. Und dafür ist jetzt das zweite Halbjahr extrem wichtig für mich, dass ich das sehr gut spiele. Und dann, sage ich mal, geht es um jede Spielminute. die zu ergattern. Aber ja, ich freue mich auch, weil ich meine, er hat alles gewonnen in seiner Karriere schon, mehrmals die Champions League gewonnen, und da bin ich noch ein bisschen fern davon. Aber man kann sich von jedem was abschauen. Und so sehe ich das auch, wenn er kommt. Trotzdem werde ich für meine Position kämpfen und ja, will natürlich auch der erste Mann bleiben.
Tim, du hast guten Grund, so selbstbewusst auch auf die Zukunft zu gucken, auch auf diese Situation. Und man kann es ja auch positiv betrachten. Vielleicht ist er dann auch nochmal ein kleiner Baustein, der euch nochmal weiter nach vorne bringt. Ja? Weil du hast es ja auch nochmal klar gemacht. Und Matthias Gitzel-Verlängerung haben wir auch schon thematisiert. Deine Ansprüche, deine Ambitionen, die des ganzen Clubs. Ihr wollt die großen Sachen gewinnen. Und da seid ihr auf einem ganz vernünftigen Weg. Ich bedanke mich bis hierhin schon mal sehr herzlich. Und nach einer ganz kurzen Pause gehen wir rein in den dritten Teil, die sieben schnellen Fragen. Ich hoffe, du bist firm mit den Gepflogenheiten bei Hand aufs Herz. Zurück beim dritten Teil von Hand aufs Herz. Die sieben schnellen Fragen, aber ich muss ganz kurz was vorwegschieben. Du bist Schwabe, wie ich auch. Ich finde, man hört es dir, also man muss wirklich genau hinhören, um es an der einen oder anderen Stelle ganz, ganz, ganz leicht zu hören, aber du hast es vertrieben, aber du hast es schon drauf, oder?
Ja, ich habe schon
drauf. Ich hätte gute Lust, hier die Schwabenprüfung mit dir zu machen. was wären denn zum Beispiel Glotzbäbel?
Glotzbäbel sind große Augen.
Das ist hervorragend, also hiermit bestanden.
Ja,
da kommt keiner ja, drauf, nein. Der nicht von dort kommt, wo wir geboren sind. So, dann komm. Dann gehen wir rein in die sieben schnellen Fragen und starten mit Spätzle oder Döner?
Spätzle.
VfB oder Union?
VfB.
Ja, guter Junge.
Eindeutig.
Ja, guter Junge. Deutscher Meister mit den Füchsen oder Weltmeister 2027?
Beides.
Oder war die Frage? Beides ist schon klar.
Deutscher Meister mit den Füchsen.
Oha, okay. Da bist du einfach ganz anders.
Bin ich emotional. Näher dran,
ja, verstehe ich. Ich kann es verstehen.
Ja.
Berlin oder Schwäbische Alb?
Schwäbische Alb.
Ah, okay. Es ist noch in ihm drin. Ganz tief. An wem kommst du im Training leichter vorbei? Der an Milosavljev oder Lasse Ludwig?
Leider an
also mit deinen Würfen meine ich jetzt.
Leider an keinem von beiden. Aber wahrscheinlich eher an deren, weil gegen Lasse werfe ich seit 6 Jahren. Das ist für mich extrem schwierig mittlerweile.
Ist tatsächlich, ja. Weil er dich so gut kennt, oder?
Ja.
Das heißt, wenn du als Gegner dich ausschalten willst, dann verpflichtet man am besten Lasse Ludwig.
Ja, da muss ich mir was Neues überlegen.
Was ist oder was wäre... Ja gut, jetzt, also die Füchse ausgenommen natürlich. Dein Traumverein im Handball, gibt's sowas?
Habe ich tatsächlich keinen mehr. Spiel hier.
Mehr? Also du hattest mal einen?
Ich habe tatsächlich, so blöd es klingt, aber früher diese Internatsvideos, die es auf YouTube gibt, von Paul und Fabi angeschaut und wollte dann schon auch irgendwann mal hier hin. Und
zu den Füchsen.
Von dem her gab es eigentlich keinen anderen Wunschverein für mich.
Dann gibt es die Füchse, der Traumverein. Na, weißt du, also das könnte man dir ja nun wirklich nicht verübeln. Ich denke mir immer, also ein paar Jahre mal beim FC Barcelona irgendwann mal in der Karriere zu spielen, diese Erfahrung zu machen in dieser Wahnsinnsstadt, in diesem unfassbaren Club, das könnte ja schon auch einen Reiz haben. Also.
Ja.
Ja, du bist sehr stark hier in Berlin verhaftet, ja, offensichtlich.
Also wirklich sehr. Ich weiß, was ich hier habe und schätze es auch sehr. Deswegen gab es auch noch gar keinen Gedanke, irgendwie mal woanders zu spielen. Von dem her, ja.
Bevor ich dir die letzte dieser sieben schnellen Fragen stelle, das ist ja traditionell die Frage nach einem Gast, den wir hier mal einladen sollten bei Hand aufs Herz, schiebe ich ganz kurz zwei andere Sachen dazwischen, die mittlerweile auch bei uns gute Sitte sind. Zum einen, du spielst doch hoffentlich den Start 7 Handballmanager.
Ja.
So, und du hast jetzt hier optimales Budget, freie Auswahl. Wie sieht dann die erste 7 aus? Das darfst du jetzt ganz, ohne lang nachzudenken, das kann Sympathie sein, das kann Bewunderung sein, das kann Spielstärke sein, was auch immer. Erste sieben, fangen wir an im Tor.
Ich würde Dejan nehmen.
Dejan.
Ich glaube, der macht relativ viele Punkte.
Links außen?
Links außen Emil Jakobsen.
Ganz passabel, der Junge.
Halblinks Lasse Andersson.
Lasse Andersson. Rückraum Mitte.
Rückraum Mitte. Ich würde gerne Nils nehmen, aber er spielt nur Angriff, der macht mir zu wenig Punkte. Moritz Sauter.
Moritz Sauter?
Ja.
Dein ehemaliger Mitspieler, der jetzt beim HSV spielt.
Will ich auf der Mitte nehmen.
Okay. Rückraum rechts brauchen wir nicht fragen.
Gitzel.
Rechts außen?
Rechts außen. Würde ich Steinhauser nehmen.
Mare Steinhauser, Hannover Burgdorf. Kreis fehlt uns noch.
Würde ich Masenic nehmen.
Michailo, nochmal einer von den Füchsen. Hervorragend. Das HBL-Tippspiel kennst du auch?
Tippspiel?
Also es gibt es noch nicht so lange. Ich will dir jetzt nicht abbringen, den kompletten nächsten Spieltag zu tippen, aber ich habe mir mal zwei Begegnungen rausgezogen, die du jetzt tippen darfst. Und zwar also, wer gewinnt oder eben unentschieden und Tordifferenz. Ja? Mhm. So funktioniert das Ganze. Kommender Spieltag. Magdeburg gegen Melsungen ist da zum Beispiel. Nicht ganz uninteressant für euch. Wie geht das aus?
Plus 5 für Magdeburg.
Plus 5 für Magdeburg. Donnerwetter. Die haben gerade schön eins übergebraten bekommen haben beim THW und Melsungen. Also das finde ich interessant. Das gucken wir uns natürlich an. Und euer Spiel in Lemgo?
Plus 6 Füchse.
Da muss ich ja nicht fragen, für wen. Ne?
Für die Füchse.
So, der nächste Gast, oder nicht der nächste Gast, sondern wen sollten wir unbedingt mal einladen? Zur Hand aufs Harz.
Ja, ich glaube, ich würde schon gerne mal so von Emil Jakobsen wissen, wie es so alles begonnen hat.
Okay.
Wie es so in Dänemark war. Ich glaube, das würde mich schon mal interessieren.
Eine sehr feine Idee, der steht natürlich auch weit oben auf unseren Listen. Ja, ich glaube, das ist sowieso immer spannend, war ja auch mit Matthias Kitzel so, der unlängst bei uns zu Gast war. Super interessantes Gespräch, wer es noch nicht gehört hat, das war Oktober vergangenes Jahr. Diese Ausbildung bei GOG, aus der ja auch Emil Jakobsen kommt, und dann spielt natürlich Jakobsen deine Position.
Ja.
Das verstehe ich schon, dass das interessant für dich wäre. Tim, es war mir ein Vergnügen. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch, auch dass du so früh vorbeigeschaut hast.
Gerne.
War ein bisschen aufgestanden heute.
Um 7 Uhr.
Und dann haben auch noch die U-Bahn gestreikt und du musstest aufs Auto umsteigen. Und er war übrigens trotzdem auf die Minute pünktlich 8:30.
Pünktlichkeit.
Da kommt zum einen die schwäbische Pünktlichkeit und die Erziehung von Bob durch. Alles, alles Gute, Tim. Bleib gesund. Und dann bin ich 100% sicher, kommt der Rest quasi von selbst. Vielen Dank, Tim. Euch natürlich auch. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei Hand aufs Harz. Wünsche eine gute Zeit. Nächstes Mal ist dann wieder Annette dran. Wir hören uns, schlage ich vor. Habe die Ehre. Bis dann. Ciao.